Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich heute den Einspanner einspreche und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin und Gründerin von Legal Leap. Heute spreche ich mit Dr. Franziska Lietz. Franziska ist Rechtsanwältin und sie ist außerdem Gründerin von zwei Startups, eins im Softwarebereich und eins in der Vermittlung von IT-Fachkräften. Und Franziska hat nicht nur faszinierend viele Hüte auf, sondern wir sprechen heute auch ganz besonders darüber, wie du in der Rechtswelt den richtigen Platz finden kannst, also genau die Kanzleiumgebung, die dir entspricht und es dort auch schaffst, wie im Fall von Franziska, möglicherweise vielfältige und verschiedene Talente auszuleben. Und jetzt springen wir auch gleich schon rein in die heutige Episode. Hallo Franziska, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast, den ich auch übrigens oft höre.
Das freut mich natürlich umso mehr zu hören. Franziska, der eine oder die andere Hörerin mögen dich kennen von LinkedIn, da bist du ja auch ziemlich aktiv. Für alle, die vielleicht noch nicht von dir gehört haben, wer bist du und was machst du? Und ich weiß ja schon, dass du auch eine sehr umtriebige Anwältin bist, die nicht nur als Rechtsanwältin tätig ist. Vielleicht kannst du uns dazu auch ein bisschen erzählen.
Ja, gerne. Also ich bin Anwältin seit Anfang 2012, schon immer im Energierecht. Ich war dazwischen mal ganz kurz oder für wenige Jahre nicht zugelassen. Da habe ich am Energieforschungszentrum Niedersachsen gearbeitet und promoviert. Das heißt, nicht durchgehend Anwältin. Ja, ich bin Mutter einer 7-jährigen Tochter und ich habe 2 IT-Startups, die sozusagen so ein bisschen aus dem, ja, Kontext der Kanzlei entstanden sind. Es ist jetzt gar nicht so einfach zu erklären. Versuch's mal so kurz und bündig, wie es geht. Die Kanzlei Ritter Gent, für die ich tätig bin, die hat eine Software, die gibt es auch schon, ich sage immer gerne, bevor es den Begriff Legal Tech gab, wurde die schon erdacht, nämlich hat ihren Ursprung im Jahr 2010. Da hat ein früherer Partner der Kanzlei gesagt, okay, Industrieunternehmen, die brauchen für ISO-Zertifizierung mit Energie- und Umweltrecht, brauchen wir so ein Rechtskataster. Und das war dann öfter mein Auftrag an die Kanzlei, das als Excel-Tabelle zu erstellen. Und hat man gesagt, naja, das kann man ein bisschen digitalisieren als Datenbank und da dieses Rechtskataster für alle machen. Und dann kann man sich das individuell zuklicken, was man davon braucht und was nicht. Das wurde dann ausgedehnt auf einen Pflichten-Workflow. Und mittlerweile nutzen das, weiß ich nicht, also mehrere hundert Unternehmen auf jeden Fall aus der energieintensiven Industrie, die eben auch unser Kanzleifokus ist. Also es ist eine Legal Tech Software für energieintensive Unternehmen, um das Energie-, Umwelt- und Klimarecht der Produktionsprozesse zu managen. Das wurde im Jahr 2018 ausgegründet aus der Kanzlei in ein eigenes Unternehmen. Und davon war ich 3 Jahre Geschäftsführerin und in diesem Unternehmen haben wir mit IT-Outsourcing gearbeitet. Das heißt, Anfang dieser Software an haben wir mit Unternehmen aus Weißrussland zum Beispiel oder Vietnam zusammengearbeitet. Dort saßen dann die Entwickler, die unsere Software programmiert haben. Und Anfang 2021 haben wir dann unseren jetzigen Co-Founder, den Ravi, kennengelernt, der aus Indien kommt, in Deutschland studiert hat und sich bei uns beworben hat. Und wir haben uns auf Anhieb super verstanden und haben dann mit ihm quasi im Oktober 2021 dann in Indien eine Outsourcing-Firma gegründet. Erstmal absolut nur für eigene Zwecke, also für die RGC-Software, weil wir halt gemerkt haben, dass die anderen Outsourcing-Unternehmen ja bei den Arbeitsbedingungen das nicht so gemacht haben, wie wir uns das gewünscht haben, sich nicht so um die Mitarbeiter gekümmert haben, wie wir das gut fanden. Und wir konnten das eben dann nicht damit vereinbaren, was wir, wofür wir sonst stehen, nämlich eben auch für das Umweltrecht, für Nachhaltigkeit und so weiter. Also ja, eine andere Alternative wäre gewesen, mit Freelancern zu arbeiten. Die sind dann aber oft mangels festem Job nicht abgesichert. Die haben kein Büro. Die müssen sich ihre Geräte selber kaufen, müssen sich selber krankenversichern oder tun es dann halt einfach nicht. Ja, und das war so der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir gründen da jetzt mal für unsere eigenen Zwecke. Und ja, das haben wir dann erstmal getan, haben im Jahr 2022 da unser Büro gebaut und Anfang 23 haben wir dann nochmal in Deutschland eine Gesellschaft gegründet, weil wir gesagt haben, okay, jetzt gucken wir mal, ob andere das, was wir gut finden, auch gebrauchen können, und sind mit den BIT-Kollegen jetzt gestartet und haben jetzt auch schon ein paar Kunden gewonnen, die jetzt außerhalb dieses ganzen Kanzlei-Legal-Tech-Kontexts sich abspielen und mit Personal von uns ihre Produkte bauen.
Mega spannend. Wenn ich dir zuhöre, dann kommt deine Begeisterung so richtig rüber. Was gibt dir den Antrieb und den Mut, als Juristin, als Rechtsanwältin so zumindest aus der Brille der klassischen Anwaltschaft gedacht, unkonventionelle andere Wege zu gehen und da so viel Neues auszuprobieren? Weil ich finde, das ist schon sehr bemerkenswert, ja, einerseits als Rechtsanwältin ja hochspezialisiert im Energierecht tätig zu sein für eine Boutique-Law-Firm, kann man euch so nennen, ja, ne?
Ja, also tatsächlich
Ja.
ein Partner. Eine Stellenanzeige formuliere, dann heißt es, muss es Boutique heißen, aber ich nenne es auch Boutique.
Okay, gut. Und gleichzeitig mit dem anderen Fuß bist du ja dann wirklich in der Start-up-Welt und das nicht nur national, sondern dann auch noch gleich international. Ich habe ja auch letztens gesehen, dass du da tatsächlich in Indien vor Ort warst. Und ihr verbindet das Ganze dann auch noch mit so einem Purpose-Aspekt, dass ihr sagt, okay, uns sind die Arbeitsbedingungen dort auch wichtig, was ich prima finde. Ja, was ist so für dich der Antrieb zu sagen, ich bringe so viele verschiedene Dinge unter einen Hut?
Ja, ich empfinde das immer gar nicht so. Für mich gehört das alles zusammen, weil ich eben, ja, dieses Produkt der Kanzlei fördern will. Dann haben wir da auf der anderen Seite Inder, die das programmieren. Das hängt an der Stelle alles zusammen. Ich glaube, es ist halt auch das Rechtsgebiet des Energierechts, das sowieso pausenlos Neues hervorbringt, sodass man nie sagen kann, ich ruhe mich jetzt mal hier einfach aus. Business as usual und mache jeden Tag das Gleiche, sondern man ist ja eh ständig gefordert. Und das andere Schöne sind natürlich meine Mitgründer, die das oder die eben dafür sorgen, dass die Aufgaben so verteilt sind, dass ich auch das machen kann, was ich möchte. Da ist zum Beispiel der Florian Apel, der eben wirklich im Bereich IT richtig was kann und da immer den richtigen Riecher hat dafür, was da die nächsten Schritte sind. Da ist der Ravi, der sich in Indien natürlich auskennt, in seinem Heimatland, und da weiß, was zu tun ist und weiß, wie man da am besten an Fachkräfte kommt. Und natürlich auch Kai Gent, die deutsche Firma gegründet haben, der eben auch schon die Kanzlei aufgebaut hat, quasi aus dem Nichts, Energierecht, und hier wirklich eine Kanzlei, die jetzt im Markt sehr gut dasteht, da entwickelt hat. Also da auch einfach schon über 20-jährige Erfahrung hat, etwas Neues zu bauen. Und das ermöglicht dann mir, mich auf solche Dinge zu konzentrieren, die mir Spaß machen, also LinkedIn und ja, mit Startups zu kommunizieren und mir Gedanken zu machen über diese ganzen sozialen Aspekte, ne, weil ich da so ein bisschen auch Freiheit habe von den Aufgaben, die für mich ja eher die lästigen sind. Ne. Das ist ja immer das Problem als Gründer, so in Steuererklärung oder Buchhaltung in jeglicher Form und sowas, das ist, ehrlich gesagt, einfach nicht so mein Ding.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Da war jetzt ganz viel drin in dem, was du gesagt hast. So viel, dass ich jetzt gerade gar nicht weiß, welchen Faden ich da als erstes aufnehmen soll. Einen kleinen Blackout in meinem Kopf. Ja, sorry. Genau, ich weiß es wieder. Ich möchte wirklich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, damit wir dir auch so komplett folgen können. Weil das ist schon, also ich finde das total toll, dass du da so mega sprudelst und einfach total Bock hast, diese Sachen zu machen. Aber ich glaube, viele tun sich so ein bisschen schwer, an diesen Punkt zu kommen. Und wenn du mal so zurückgehst in den Moment, als du hast das vorhin geschildert, Geschäftsführerin wurdest von dieser Ausgründung, mit der ihr eure Software erstellt habt. Was war in diesem Moment, hast du sofort gesagt, als sich dir die Chance bot? Also erstmal ist die Chance auf dich zugekommen oder hast du die Chance auch gesucht? Und hast du dann, als die Chance da war, sofort gesagt, hey, das will ich machen? Also wie war da die Situation?
Ja, das war wie die meisten Dinge im Leben von einem Tag auf den anderen. Das kam sehr plötzlich. Man hatte halt überlegt, okay, die Kanzlei soll jetzt nicht mehr die Software betreiben. Auch aus rechtlichen, steuerlichen Gründen will man das trennen. Und dann hat man gesagt, man gründet diese Firma und man braucht einen Geschäftsführer. Und ich war halt da und
Moment, du
habe
warst
mir
halt
zu der
da?
Zeit gar nicht
Heißt
überlegt,
das?
ob ich anfange. dann nicht gemacht, habe gesagt, okay, mache ich lieber das, weil das ist praxisnah. Und was die Kanzlei, glaube ich, da gesehen hat in mir, ist, dass ich vielleicht akquisestark bin und dass sie sich von mir erhofft haben, das hoffe ich, habe ich auch in der Zeit ganz gut gemacht, die Kunden aufzubauen, also viel Vertrieb zu machen, Vertriebsleitfäden zu schreiben, auch jemand einzustellen, dem ich das dann, der ich das dann quasi, mit der ich das gemeinsam erarbeitet habe, wie wir jetzt zum Beispiel Demos vorstellen und solche Sachen. Also das war so ein bisschen so der Gedanke, glaube ich, dass ich ein Mensch bin, der gern redet und Dinge verkaufen mag.
Also die Kanzlei hat die Möglichkeit auch an dich herangetragen, kann man das so sagen?
Genau. Also ich habe da, also ich wusste gar nicht, dass die Position existiert, weil man eben relativ kurzfristig entschieden hat, wir gründen jetzt eine Gesellschaft, ach ja, wir brauchen einen Geschäftsführer, willst du es machen? So, also das war wirklich eher aus dem Nichts. Also ich habe da nicht mich irgendwie ellenlang drauf vorbereitet
Mhm.
und
Und was ging in
ja.
dir vor in dem Moment, also bei so einer Anfrage, ob man Geschäftsführer sein möchte? Also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Ich war auch mal in einem Unternehmen Geschäftsführerin von einer niederländischen Niederlassung und ich habe auch selber schon einen Geschäftsführer für andere Unternehmen gesucht. Und ich weiß, dass auch Menschen darauf unterschiedlich reagieren. Also manche sagen ja sofort so, ja, klar, mache ich, aber andere haben da auch relativ viele Bedenken. Wie war das bei dir? War das sofort was, wo du gesagt hast, ja, klar? Also es klang jetzt so ein bisschen so, oder war das für dich auch doch nochmal so eine Abwägung?
Also ich habe schon gesagt, ja klar, aber ich habe dann natürlich, als es damit losging, also es ging ja wirklich von null an los, ne? Also es war ja kein bestehendes Unternehmen, wo ich jetzt quasi angefangen habe. Also die Software gab es natürlich schon seit Jahren, aber man musste eben erstmal gucken, wer macht was, muss ein Gewerbe anmelden und so weiter. Also das waren so diese ersten Schritte. Ja, da gab es natürlich auch wieder Dinge, die nicht so Spaß gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel zu überlegen, ah, Datenschutz, muss so eine Liste machen, was für Daten werden hier verarbeitet und muss ich mich erstmal auf die Suche machen. Ich muss überlegen, was weiß ich, Verschwiegenheitserklärung und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die waren dann einfach da. Ich glaube, es hat sich gar niemand so richtig Gedanken darüber gemacht, was dann alles auf mich zukommt, sondern das hat sich dann so in den ersten Wochen einfach so, ist es so auf mich eingeprasselt und ich habe gesagt, ja, das noch und jenes noch und habe mir dann auch Bücher gekauft, habe mir irgendwie Webinare angehört, die ersten Wochen als Geschäftsführer und sowas. Also ja, war sehr spannend, aber ich habe da unheimlich viel mir selbst beibringen müssen, ne?
Ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen können dich jetzt an der Stelle leider nicht sehen, weil du, während du das erzählst, wirklich total begeistert aussiehst und so strahlst. Also mir gibt es auf jeden Fall das Gefühl, als wärst du da auch vielleicht gerade mit diesen verschiedenen Hüten genau am richtigen Ort, wo du gerade tätig bist. Wie hast du diesen Platz für dich gefunden? Also diese, wir nennen es jetzt einfach mal Boutique Love in Kombi mit, du kannst daneben auch unternehmerisch tätig sein und darin hat dich die Kanzlei sogar unterstützt.
Ja, also auch da muss ich jetzt wieder enttäuschen. Es gibt keine tolle Geschichte, wie ich jetzt aus irgendwie 20 potenziellen Arbeitgebern den richtigen ausgesucht
Ich
habe.
dachte, du könntest uns jetzt so einen kleinen Blueprint geben, weil das eine Frage ist, die ich so oft bekomme, gerade von Berufseinsteigern, aber auch durchaus Jobwechslern, wie man das eigentlich macht.
Ja, es war einfach so, ich habe ja an diesem Energieforschungszentrum gearbeitet, promoviert und meine Projektstelle war nur noch eine halbe Stelle und es war damals so. Aber meine Tochter war dann, weiß ich nicht, 8 Monate alt oder so. Mein Mann hat eine Elternzeit gemacht und ich hatte da halt nur diese halbe Stelle und dachte, okay, irgendwie muss ich jetzt ja auch mal wieder richtig arbeiten. Doktorarbeit ist fertig. Stand halt noch an, eine Habil zu schreiben, aber habe ich dann im Endeffekt nicht gemacht. Ich habe mich einfach beworben und wenn man in Hannover Energierecht machen will, dann gibt es vielleicht zwei, drei Möglichkeiten. Jetzt irgendwie noch die Stadtwerke einbezogen und so ein paar kleinere Unternehmen. Ich habe mich einfach beworben. Hatte keine Ahnung, was bei Ritagent sozusagen auf mich zukommt. Man muss dazu sagen, das ist ja wirklich keine, ich sag mal, Kanzlei-Kanzlei. Ne? Das ist hier ein Laden, hier sieht es aus wie ein Startup, hier laufen alle in Turnschuhen rum und es ist alles sehr frei. Also man kann die Dinge, die man machen möchte, auch wirklich machen. Und das war aber purer Zufall. Also ich meine, ich schätze das sehr wert, dass es so ist und ich glaube, dass es in sehr wenigen Kanzleien genau dieses Arbeitsumfeld gefunden hätte, aber das wusste ich vorher nicht und das wird, glaube ich, auch von der Kanzlei weiterhin gar nicht so nach außen getragen, wie das so ist und wie groß der Unterschied eigentlich ist zu anderen Kanzleien oder juristischen Arbeitgebern.
Wie würdest du mit deinem heutigen Wissen wo du sagst, ja, diese Freiheit zum Beispiel oder die Möglichkeit, kreativ tätig zu werden, wirklich Dinge selbst zu entscheiden. Wie würdest du aus deiner heutigen Sicht auf die Suche gehen oder jemanden empfehlen zu suchen, wenn die Person jetzt suchen würde und so ein Umfeld finden möchte? Wonach sollte man gucken, worauf achten?
Das ist eine gute Frage. Also was mich bei Bewerbung immer stört oder gestört hat, ist, dass man, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann lernt man den Partner kennen, man wird vielleicht mal kurz durchs Haus geführt. Für mich ist immer total wichtig zu gucken, wer arbeitet da eigentlich schon und wie gefällt es denen oder was mögen die an ihrer Arbeit. Und deswegen, also wenn man jemanden kennt, der dort arbeitet, wo man vielleicht arbeiten möchte, den anzusprechen, zu sagen, was gefällt dir gut, was gefällt dir nicht so. Im Zweifel, ich würde wahrscheinlich heute, wenn ich mich nochmal in einer Kanzlei bewerben würde, wenn ich keinen kenne, auf LinkedIn gucken, wer ist denn da aktiv, würde den anschreiben und sagen, hey, hast du mal Zeit, kurz zu telefonieren und mal kurz ein paar Insights zu geben, ob das was für mich ist.
Sucht ihr gerade Mitarbeiter oder Mitarbeiterin?
Wir haben tatsächlich gerade eine Stellenausschreibung online gestellt vor ein paar Tagen, wobei wir da einen erfahrenen Energierechtler suchen oder Energierechtlerin natürlich, der also schon ein bisschen länger Berufserfahrung hat. Und das ist für Hannover natürlich extrem schwierig, weil es ja hier keine anderen Kanzleien gibt, die das Feld jetzt weiter verfolgen. Also in Berlin oder in Köln, da tummeln die sich, aber die wollen natürlich nicht unbedingt nach Hannover ziehen, außer die haben einen spezifischen Grund, Familie hier oder irgendwas anderes. Und deswegen ist das halt immer unheimlich schwer, Leute mit Berufserfahrung zu finden.
Ja, also an der Stelle kleiner Aufruf. Wenn jemand Interesse hat, kann man sich auch gerne mal unverbindlich an Franziska wenden.
Ja, das kann man sehr, sehr gerne. Genau. Aber wie gesagt, man muss eben auch bereit sein, so ein bisschen diesen Spirit hier mitzugehen. Ne? Also das ist kein Laden, in dem man im Anzug kommt oder hier bis, weiß ich nicht, 19 Uhr sitzt und erwartet, dass alle anderen das auch tun.
Woran glaubst du, liegt das, dass ihr diese Form von Kultur habt, die, glaube ich, schon, also meine Wahrnehmung ist, dass viele Kanzleien daran arbeiten, so eine Art von Kultur oder vielleicht auch sogar noch mehr eigentlich, das so eine Form von Außenwirkung zu erzeugen und dass es aber ganz schwierig ist, wirklich so eine, ich sag mal, Start-up-Kultur in der Kanzlei zu erschaffen. Woran machst du das fest, dass das bei euch so ist? Was glaubst du, sind so greifbare, wichtige Faktoren dafür?
Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Also ich glaube, es liegt einfach an der Zusammenstellung der Personen, dass eben auch die, sage ich mal, am längsten zugehörigen Partner dieser Kanzlei selbst diesen Spirit so leben und von ihren Mitarbeitern auch grundsätzlich nichts anderes erwarten. Also es ist ja immer die Frage, wie macht man es vor und wie wird es dann eben auch vor und nachgelebt sozusagen an der Stelle. Ne? Und wir versuchen das zum Beispiel auch schon unseren Referendaren mitzugeben, dass wir denen möglichst viel Freiraum geben, dass wir denen aber auch möglichst viel schon, also die auch pushen, zum Beispiel bei hochkarätigen Mandanten mal ein Thema vorzutragen oder in einem Online-Webinar schon mal was zu präsentieren, so über diese Hemmschwelle, ich bin klein und kann nichts, zu gehen, sondern von vornherein auch jungen Anwälten gleich Mandanten Kontakt zu geben und die Möglichkeit zur Ausgestaltung eben auch der Interessen. Ne? Das hat mir auch total großen Spaß gemacht. Also als ich in die Kanzlei kam, hieß es so, ja, wir suchen wen für Umweltrecht, willst du das machen? Und ich so, ja, habe ich schon mal gemacht, aber dann haben die gesagt, ja, mach mal, wenn was kommt, dann kriegst du es. Und dann habe ich so ganz gemütlich angefangen, mich da quasi in dem Thema ein bisschen breit zu machen und es hat nie jemand gesagt, so, es muss jetzt aber laufen mit dem Umweltrecht oder mach dies, mach das, sondern ich hatte da völlige Freiheit und heute kann ich da ja sehr gut beraten und da viele Mandanten, die mir da vertrauen, aber es ist halt völlig ohne Druck passiert. Ne?
Wie groß ist eure Kanzlei?
Gute Frage. Also es sind immer so around 12 Anwälte und insgesamt 30, 35 Leute mit allem anderen, sei es die Assistenz, IT, wissenschaftliche Mitarbeiter, also nicht zu groß.
Mhm. Ja klar, das ist natürlich auch nochmal so ein Unterschied. Das ist einfach auch noch eine agile Größe, wo man ja jeden kennt. Merkt man ja auch so im Vergleich zu Start-up, großes Corporate, die Herausforderungen natürlich unterschiedliche. Ja, cool. Um mal zurückzukommen auf deine verschiedenen Hüte, die du aufhast. Also du bist auf der einen Seite Anwältin und auf der anderen Seite Gründerin, IT-Gründerin. Wie passt das zusammen? Ist das nicht, also so von außen betrachtet würde ich sagen, wow, das ist wirklich, ist eigentlich ganz unterschiedliche Skills, die da gefragt sind. Als Anwältin muss man ja sehr genau arbeiten und es ist auch wichtig, da wirklich gut zu entscheiden, okay, wo ist der Weg mit dem geringsten Risiko, während als Gründerin man ja ein gewisses Risiko im Grunde gar nicht vermeiden kann, wenn man überhaupt tätig werden will. Also wie passt das für dich zusammen?
Das passt für mich total gut zusammen. Also wie gesagt, außer der Aspekt IT, aber ich mache ja selber jetzt nicht wirklich IT. Also ich habe zwar sehr viel an der Konzeption unserer RGC-Manager-Software mitgewirkt, also was sagen die, was soll passieren, wenn, aber natürlich nicht IT selbst. Aber ich muss dazu sagen, das Startup ist natürlich eine Ausgründung aus der Kanzlei. Das heißt, die Unsicherheit ist begrenzt, weil das natürlich alles zusammenhängt und wir unseren ersten Kunden quasi schon von Anfang an hatten. Das heißt, wir sind nicht als Startup gestartet in einer völligen Unsicherheit und haben irgendwie, weiß ich nicht, bei Freunden auf dem Sofa übernachtet, um unsere Gründungskosten zu bezahlen oder so, sondern genau andersrum. Wir hatten schon ein Geschäftsmodell, bevor wir gegründet haben. Das reduziert die Unsicherheit natürlich irgendwie wesentlich. Naja, und das andere ist, es profitiert natürlich beides extrem voneinander, denn wenn ich Mandanten berate, das sind ja eben auch Unternehmer, also ich berate natürlich im Kern den energieintensiven Mittelstand, aber auch Startups und die manövrieren natürlich auch durch Unsicherheiten und eigentlich ist das, was die aktuelle Zeit, also vor allem das Jahr 22 und 23 natürlich im Energierecht auch extrem geprägt hat, dass wir ja mal grob gesprochen jede Woche irgendwelche neuen Entwicklungen haben. Herr Gent, mein Chef, der Kai, der sagt gerne mal, Energierecht ist wie Chibo, jede Woche eine neue Welt. Und das hat er auch schon vor 5 Jahren gesagt. Und ich sage, jetzt hat sich das leider erfüllt, dass es wirklich jede Woche eine neue Welt ist. Und meine Arbeit verstehe ich mittlerweile immer mehr so, dass ich den Mandanten dabei nicht mehr dabei helfen kann, A oder B ist die richtige Antwort, sondern quasi in Unsicherheit den richtigen Weg für sich zu finden, zu manövrieren zwischen verschiedenen Möglichkeiten, die eintreten können und sich selbst so resilient und flexibel aufzustellen, dass sie auch bei verschiedenen Varianten eben ja keinen Schiffbruch erleiden, sondern sicher darauf vorbereitet sind. Ne? Und das ist genau das Unternehmerische, was eigentlich an beidem am meisten Spaß macht.
Ja, das ist auch auf jeden Fall ein ganz interessanter Punkt. Da haben wir im Vorgespräch ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass gerade im Energierecht eine unglaubliche Menge an neuen gesetzlichen Regelungen derzeit insbesondere auf euch zukommt, aber ja auch ganz, ganz viele Branchen beeinträchtigt. Wie geht man als Anwältin damit um, wenn man so eine überbordende Gesetzgebung hat? Du hast es vorhin auch schon angesprochen, Gesetze teilweise hat, die nicht so richtig zusammenpassen, was ja auch Unsicherheiten schürt. Jetzt gerade kocht das Thema ja auch total hoch, weil sogar die Frage im Raum steht, inwiefern kann jetzt was überhaupt wie weiter geregelt werden oder auch nicht. Wie empfindest du das?
Also mir macht die Arbeit so, muss ich ganz ehrlich sagen, erst so richtig Spaß. Es ist so ein bisschen so, um es mal als Metapher zu beschreiben, stell dir vor, du gehst in einen Freizeitpark und irgendwann bist du alle Achterbahnen gefahren. Du weißt, ein bisschen aufregend, der oder der Achterbahn zu fahren, aber du weißt ungefähr, wie es geht. Und das Energierecht ist jetzt, glaube ich, im Moment Freizeitpark, wo sich die Achterbahnen, während du fährst, neu verstöpseln und du weißt nie, wo du rauskommst. Und das ist unheimlich spannend und aufregend und ich mache morgens den Rechner an, gucke auf den einschlägigen Plattformen, irgendwie Tagesspiegel, Energie oder Energate, gibt es was Neues oder gucke in meine E-Mails, gibt es einen neuen Entwurf und was für Folgen hat das? Manchmal waren nicht sogar Mandanten aktiv oder weise Mandanten hin, sagen, hier kommt was Neues, das könnte für euer Geschäftsmodell echt was bringen. Und dieses, dass sich das die ganze Zeit bewegt, finde ich total cool. Muss ich natürlich sagen, für die Mandanten ist das nicht so cool, gerade für die, die sich eben auf etwas verlassen wollen, die irgendein Geschäftsmodell, ein Versorgungskonzept jetzt langfristig sicher aufbauen wollen, ist das natürlich eine ganz, ganz blöde Situation. Deswegen will ich jetzt auch nicht so davon schwärmen, weil das wirklich schwierig ist. Aber das ist eben ja meine Aufgabe als Rechtsanwältin, eben bestmöglich zu versuchen, mit dem Mandanten durch diesen Dschungel den Weg dann zu finden.
Jetzt hast du ja schon an einigen Stellen gezeigt, dass du mit Unsicherheit, glaube ich, ganz gut umgehen kannst und deshalb auch gut damit klarkommst, halt diese ja, was passiert als nächstes, das so zu jonglieren und trotzdem da drin zu beraten. Wie nimmst du das wahr bei anderen Kollegen aus der Branche? Jetzt ist ja nicht jeder Anwalt, jede Anwältin so flexibel. Im Gegenteil, glaube ich, dass wir in vielerlei Hinsicht eine Berufsgruppe sind, die auch gerne mal an Althergebrachtem festhalten. Wie nimmst du das wahr bei allgemein im Kollegen, Kolleginnenkreis? Wie gehen auch andere damit um?
Also ich rede natürlich nicht ständig jetzt mit Kollegen über das Thema. Also ich glaube, hier bei RGC ist das quasi Einstellungsvoraussetzung, dass man keine Angst vor Neuem hat, weil man sich eben nie darauf verlassen kann, dass das Rechtsgebiet, in das man sich dieses Jahr einarbeitet, nächstes Jahr noch existiert. Bestes Beispiel, Wegfall der EEG-Umlage. Da hat sich wirklich ein ganz großer Teil unserer Beratung darauf fokussiert, da zu optimieren. Und von einem Tag auf den anderen ist es mit einem Fingerschnipp ganz anders, ne? Aber es gibt in diesem Bereich so viele Themen, und bereit sein, sofort zu sagen, okay, was gibt es denn noch, was ist wichtig? Ja, ich glaube halt, es gibt andere Rechtsgebiete, in denen man diese Flexibilität nicht so sehr braucht. Ne? Das kann man sich ja vorstellen. Ich weiß nicht, ob sich das Erbrecht oder das Familienrecht so schnell ändert. Ich möchte jetzt nichts Falsches über andere Rechtsgebiete sagen, aber da fällt ja bestimmt auch irgendwas ein, was vielleicht ein bisschen statischer ist. Ja.
Ja, wir hatten ja vorhin auch schon mal überlegt, wie könnte man denn Gesetzgebung in solchen Bereichen, die extrem dynamisch sind, KI ist da zum Beispiel ein Bereich, der mir auch einfällt, wo ich mich wirklich frage, wie das dann sein wird, wenn die EU-Gesetzgebung kommt, wahrscheinlich ja auch noch mit einer Umsetzungsfrist und wir dann irgendwann 2025 vielleicht dann mal eine Regelung haben, wie aktuell die dann eigentlich noch ist. Das ist jetzt auch ein Bereich, mit dem ich mich so connecten kann. Im Energierecht bin ich jetzt nicht wahnsinnig tief drin, aber das, was du schilderst, ist ja auch eine unglaubliche Dynamik. Wie könnte Gesetzgebung aussehen, die vielleicht das ein bisschen anders adressiert?
Ja, also ich habe mal angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, das habe ich dir auch erzählt. Ich wollte mal habilitieren, und zwar über lernendes Recht oder so innovationsoffenes Recht, was sich sozusagen weiterentwickelt. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich diese Geschäftsführung da übernommen habe und gedacht habe, so, das wär jetzt eins zu viel. Aber das sind natürlich immer diese Materien, wo das Gesetz gnadenlos abgehängt wird und hinterherläuft. Das haben wir bei der Atomkraft gesehen, Nanotechnologie, Energiewende allgemein, und KI ist jetzt einfach nur ein weiteres Beispiel davon, dass irgendwas sich entwickelt und der Gesetzgeber irgendwann merkt, okay, jetzt muss was getan werden und dann Regelungen schafft, um einfach nachteilige Auswirkungen einzudämmen. Ja, und da ist natürlich die Frage, wie kann Recht quasi an einem Innovationsprozess entlang mitwirken? Und ich finde, die Energiewende ist dafür halt eins der wenigen Beispiele, wo das Gesetz selber ja eine Entwicklung vorangetrieben hat, also durch aktive Förderung von bestimmten Verhaltensweisen. Das ist jetzt bei KI ja im Moment nicht so. Also es gibt jetzt keine Förderung, wenn man KI nutzt, dann kriegt man Geld oder so. Also ist ja die Frage, ob man es fördern will. Aber die Energiewende ist insoweit ein Stück weit, finde ich, beispiellos, dass da das Gesetz tatsächlich vor der Entwicklung war. Und das finde ich so spannend, und ich frage mich halt, wie sich das auf andere Prozesse übertragen lässt, mit diesen Steuerungswirkungen noch viel mehr zu erreichen.
Und was hast du da so Ideen, wie man das übertragen kann?
Ja, das ist schwierig. Also Recht hat natürlich immer eine statische Komponente, also dass Recht sich jetzt von selbst weiter verformt, das geht natürlich auch nicht. In einer Demokratie muss das eben natürlich auch durch verschiedene Gremien gehen. Im Energierecht gibt es zum Beispiel Experimentierklauseln, dass man halt sagt, okay, das und jenes sehen wir kritisch, aber wir probieren das mal an einer oder anderen Stelle aus in einem geförderten Projekt, erlauben dann ein paar Dinge, die sonst nicht erlaubt sind, gucken mal, was passiert, und wenn wir sagen, das hat gute Effekte, dann übertragen wir das in das, was wir haben wollen, also in das bindende Recht für alle. Es wird noch sehr, sehr wenig genutzt. Also ich finde, das kann man sicherlich noch wirklich ausbauen. Andere Sachen sind halt Flexibilitäten durch untergesetzliches Recht, technische Anleitung, technische Normen, technisches Regelwerk wie DIN-Normen, wo es auch wieder natürlich gewisse Probleme gibt mit der Legitimation, weil wir die halt kaufen müssen oder die eben ohne Beteiligung eines Parlaments dann geändert werden können. Also alles nicht unkritisch, aber es gibt viele Möglichkeiten, das Recht zu flexibilisieren, damit es eben schneller Schritt hält.
Ja, danke für den Einblick in dieses spannende Thema. Also persönlich bin ich der Auffassung, dass da wirklich was passieren muss und dass so die Art und Weise, wie wir Gesetze machen, nicht mehr so richtig zeitgemäß ist und dass wir andere Instrumente brauchen, um der Zukunft da gut begegnen zu können. Weil das, was wir jetzt gerade erleben und ja auch mit immer höherer Geschwindigkeit erleben, da können wir ja davon ausgehen, dass es in Zukunft noch mehr Dynamik geben wird. Und da sehe ich uns für den Moment noch nicht so richtig gut ausgestattet, dem zu begegnen, ohne, was du jetzt beschrieben hattest, auch gestalten zu sein. Ne? Im Idealfall möchte man ja auch ein bisschen Zukunft mit positiven Impulsen gestalten und sich nicht permanent von Zukunft irgendwie überrennen lassen und dann eigentlich immer der Zukunft wieder hinterherhecheln. Also den Entwicklungen.
Genau, also das ist wirklich etwas, ich meine, das ist ja auch jetzt in der öffentlichen Diskussion, diese Frage der Überregulierung, die Frage der Überforderung des Gesetzgebers. Wir sehen das eben im Energierecht natürlich ganz stark, da passieren ja
Wenn
auch
es jetzt, ja,
Fehler.
wenn es beim
Ne? Also die
Gesetzgeber schon.
Gesetze, der Gesetzgeber kommt schon nicht mehr mit. Also die Gesetze vergessen wichtige Punkte oder behandeln aus Versehen, sage ich mal, Dinge gleich oder ungleich, die man nicht gleich oder ungleich behandeln sollte. Und was weiß ich, Verweise sind falsch. Und ich glaube, irgendwann wird vielleicht auch der Gesetzgeber KI einsetzen müssen, um seine Gesetze untereinander abzugleichen. Verbände, die Stellungnahmen abgeben müssen, werden vielleicht KI einsetzen, um 100 Seiten lange Gesetzesentwürfe auf ein Thema zu durchsuchen, um sich da bei der Abfolge eben schneller ein Bild zu machen. Also ist die Frage, ob man das will, ob man eine gesetzgeberische Aktivität will, die künftig nicht mehr durch Menschen zu bewältigen ist, ne? Und ob man diese Masse an Regulierung braucht. Also das ist aber eine Frage, die stelle ich offen in den Raum, das kann ich auch nicht beantworten.
Ja, nochmal eine andere Frage in Bezug auf deine unternehmerischen Aktivitäten da im Startup-Bereich. Inwiefern würdest du sagen, hat das deinen Ausblick oder deine Art, wie du als Anwältin tätig bist, beeinflusst?
Ja, also ich glaube schon, dass man als Anwalt, selbst wenn man jetzt in dem Moment nur der Berater ist und nicht selbst der Unternehmer, sehr davon profitieren kann, wenn man selber Erfahrungen mit unternehmerischer Tätigkeit gesammelt hat, weil man dann eben eher ein Gefühl dafür bekommt, was vielleicht in der Person, in dem Geschäftsführer zum Beispiel vorgeht, der sich jetzt eine bestimmte Vorgehensweise entscheiden muss, der eben wirtschaftliche Gesichtspunkte abwägt, wenn er eine gewisse Entscheidung trifft, weil man sich in diese Rolle so ein bisschen reinversetzen kann. Und ich habe kürzlich gelesen von diesem Principle of Effectuation. Das ist von einer amerikanischen Professorin der Universität Virginia entwickelt worden. Ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber ich finde das sehr, sehr spannend. Die hat nämlich untersucht, wie erfolgreiche Unternehmer so an Probleme rangehen und denken und hat sozusagen auch Experimente gemacht, also Aufgaben lösen lassen und so weiter. Und da geht es darum, dass ein erfolgreicher Unternehmer eben vor allen Dingen besonders gut in Unsicherheiten wirtschaften kann und den Zufall oder eben nicht berechenbare Effekte in seine Strategie einplant und eben, wenn was Gutes passiert, daraus auch ganz schnell dann neue Strategien entwickelt. Und ja, genau das, finde ich, braucht auch der anwaltliche Berater heutzutage, um seinem Mandanten da die richtige Hilfe auch an die Hand geben zu können.
Ja, mit den Unsicherheiten umgehen, die es ja zuhauf auch gibt. Und um nochmal den Link auch zu spannen zu dem Thema, was wir dann vorher hatten, diese Gesetzgebung, die sogar den Gesetzgeber teilweise schon zu überfordern droht. Siehst du da irgendwelche Hebel, so das eine zum anderen zu bringen und vielleicht auch positiven Einfluss zu nehmen auf diese Gesetzgebung in diesem Spezialbereich jetzt, ne? Gerade im Energierecht ist es ja extrem. Da sind ja so viele neue Gesetze gekommen in letzter Zeit. Also werdet ihr da auch in irgendeiner Form eingebunden? Gibt es da Möglichkeiten für Unternehmen auch mitzugestalten, damit dann zumindest sich vielleicht die Fehler in Grenzen halten?
Also es gibt ja schon Konsultationen von Gesetzen, wo auch einzelne Unternehmen oder auch Verbände Stellung nehmen. Und ab und an haben wir natürlich auch schon mal an Positionspapieren von Verbänden mitgewirkt oder zumindest die dabei unterstützt, bestimmte Gesetzesvorschläge zu bewerten. Oder die Unternehmen wenden sich an uns und sagen, wir haben da was gelesen, das geht für uns so gar nicht, da haben wir dann ein Riesenproblem. Da gibt es etliche Beispiele dafür, Moment, aktuell diskutieren viele Unternehmen zum Beispiel über das PFAS-Verbot, was natürlich weitreichende Folgen hat. Einmal natürlich ist das Ergebnis gut für die Umwelt, aber schlecht natürlich für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und sagen, okay, in, weiß ich nicht, China, da gibt es das nicht und so weiter. Solche Dinge. Also da gibt es natürlich ganz vielfältige Möglichkeiten und viele, viele Verbände und Verbandsvertreter, die da aktiv sind. Also das ist schon sehr spannender Schauplatz da, wo ich da drüben in Berlin, wo wir eben immer punktuell eben auch mal reinschauen in einzelnen Aufträgen.
Es ist ja wirklich wahnsinnig vielseitig, was du schilderst aus deiner Tätigkeit als Anwältin. Also liegt vielleicht oder wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Bereich. Also die Kombi aus Energierecht ist gerade wahnsinnig dynamisch. Das reicht dann von irgendwie fast schon politisch-strategischer Beratung, weil man rechtlich so viele Veränderungen hat, bis zu Beurteilung von Gesetzesentwürfen. Das ist ja auch schon echt ein breites Feld an Tätigkeit als Anwältin und natürlich auch noch diese ganze normale, in Anführungsstrichen, Beratung, die damit zu tun hat. Und dann hast du persönlich ja noch die zusätzliche Komplexitätskomponente mit den beiden Startups, in die du involviert bist, die auch noch ja internationalen Bezug haben. Jetzt, ich würde gern noch eine Frage stellen, das ist immer die Abschlussfrage im Podcast und ich glaube, da kannst du auch noch einiges zu sagen. Also ich habe auf jeden Fall schon bei dir rausgehört, das hattest du vorhin erwähnt im Zusammenhang mit Indien, dass es ja auch, also euch wichtig ist, da einen Partner zu haben, wo auch die Arbeitsbedingungen beispielsweise gut sind, sodass man sagen kann, hey, da können wir uns als Kanzlei mit unseren Unternehmenswerten auch mit identifizieren, haben wir einfach ein gutes Gefühl, wenn wir mit denen arbeiten. Ich mache den Podcast unter anderem auch, um ja so ein bisschen zu irren, was können wir als Juristen und als Juristinnen denn tun, um etwas Positives beizutragen zu einer lebenswerten Welt mit Blick auf Natur, Fortschritt und Gesellschaft. Und da würde mich deine Perspektive ja als, wie nennt man das, Multipersönlichkeit, Multiunternehmerin mit ganz vielen verschiedenen Hüten auf jeden Fall interessieren, wo du da so die Kernthemen siehst.
Das ist eine spannende Frage. Also vielleicht mal so ein Punkt, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die sehr tief drin oder sehr, sehr, sehr in diese Richtung Nachhaltigkeit und Klima und so weiter sind, sagen die zum Beispiel manchmal, ja, wie kannst du denn bestimmte Unternehmen vertreten? Die sind doch eigentlich ganz schön schlecht fürs Klima, für die Natur und so weiter. Und ich sage mal, davon sollte man sich natürlich nicht abhalten lassen, weil man nur so, indem man auch bei denen ansetzt und sagt, okay, wie kriegen wir denn jetzt für dieses Unternehmen, was jetzt erstmal natürlich per se kein klimafreundliches Produkt macht, aber wie kriegen wir denn da juristisch umgesetzt, dass eine gute Dekarbonisierungsstrategie da durchgeführt wird, ne? Also man sollte also nicht zu schwarz und weiß denken, sondern eben sagen, hier, man muss da ansetzen, wo man eben ansetzen kann. Und das ist im Prinzip ein ähnlicher Effekt. Natürlich ist Outsourcing letzten Endes das Ausnutzen eines global unterschiedlichen Gehaltsniveaus. Sonst würde das ja nicht so attraktiv sein und auch nicht so ein weltweit großer Markt sein. Das Outsourcing führt ja auch im Endeffekt dazu, dass Personen aus den Ländern, in denen outgesourced wird, wenn sie die Gelegenheit kriegen, auch zum Beispiel in die USA und nach Europa gehen, weil eben das Outsourcing, wie es da stattfindet, eben so niedrig ansetzt, dass die sagen, nee, damit sind wir aber nicht glücklich, wir wollen woanders hin. Und auch da wieder den Mittelweg zu finden und zu sagen, okay, das ist ein Modell, das ist einerseits problematisch, andererseits kann man hier eben auch ansetzen und versuchen, das mal richtig zu machen. Und sozusagen einerseits den Personen in Indien zum Beispiel die Wahl zu lassen, ob sie in ihrem Heimatland bleiben wollen und dort eben auskömmlich verdienen wollen und angenehmes Arbeitsleben zu haben, anstatt in die USA zu gehen, zum Beispiel, wo sie sich dann vielleicht letzten Endes auch nicht wohlfühlen. Ja, das eben richtig zu machen und die Ausbeutung unserer natürlichen Ressourcen oder auch von sozialen Unterschieden eben zu verringern, soweit man das eben kann. Ja,
Ja,
also das wäre jetzt mein Ansatz.
finde ich einen total wichtigen und spannenden Punkt, weil er auch so viel mit Machen zu tun hat. Also es ist sehr untheoretisch, was du sagst. Tatsächlich das zu tun, was man machen kann und in dem was sowieso schon da ist, einfach dem nochmal so einen Twist geben, dass es etwas besser wird. Das ist ja auch ein Weg. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man etwas beitragen kann. Und wie du gesagt hast, manche würden vielleicht sagen, okay, ich bin da super rigoros, ich zeige bestimmten Unternehmen vielleicht meine kalte Schulter und drücke so meinen Wert aus. Finde ich, ist ein Ansatz, kann man machen, trägt vielleicht durch eine gewisse Art von Provokation etwas bei. Und gleichzeitig finde ich es auch gut zu sagen, und jemand anders sagt vielleicht, okay, gerade da kann ich ja total viel verändern, wenn ich in dem Rahmen und den Möglichkeiten, die ich da habe, versuche, einen positiven Twist zu setzen und es vielleicht etwas besser zu gestalten, als es ohne mein Zutun geschehen wäre.
Ja, also so sehe ich das auch. Also ich bin eher die, weiß ich nicht, einen Flughafen dabei unterstützt, großflächige PV-Anlagen neben das Rollfeld zu bauen. Ich würde mich eher weniger auf dem Rollfeld ankleben, aber das ist meine persönliche Meinung, wie ich diese Dinge angehe.
Ja, total. Ich finde das einfach wichtig, auch so diese Rollenvielfalt aufzumachen. Darum geht es mir auch hier so ein bisschen zu zeigen, man kann es halt auf total unterschiedliche Art und Weise machen. Und wichtig finde ich halt, dass jeder so seinen Weg findet, was beizutragen. Und also das, was du erzählt hast, finde ich wirklich total cool. Einerseits deine Begeisterung für die verschiedenen Themen zu sehen, für diese Vielfalt. Und das ist zumindest für mich in dem Podcast deutlich geworden. Ja, klar kann man sich über das eine oder andere streiten, aber so wie du es angehst, ist es ja mit Blick auf, okay, wie können wir es denn in dem Rahmen möglichst gut machen für die Menschen, die beteiligt sind, in einer möglichst nachhaltigen Art und Weise. Und das finde ich auf jeden Fall inspirierend. Vielen Dank, Franziska, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung.
So, das war's mit der heutigen Episode und ich hoffe, dass ihr ganz viel für euch mitnehmen konntet und vielleicht auch einiges an Inspiration im Hinblick darauf, wie man denn eigentlich für sich so das passende Arbeitsumfeld findet, wo die eigenen Talente sich auch perfekt entfalten können. Ich finde, dass Franziska hier für ein ganz tolles Beispiel bietet, wie man ja wirklich ganz vielfältige Begabungen unter einen Hut bringen kann. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify und natürlich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und natürlich auch über deine Nachricht, ja, einen kurzen Zuruf bei LinkedIn, was dir gefallen hat. Und ja, das finde ich immer extrem motivierend, mich dort mit euch auszutauschen und euer Feedback zu bekommen. Und an dieser Stelle auch noch mein ganz großes Dankeschön an alle, die das in der letzten Zeit gemacht haben. Und das ist wirklich eine sehr große Motivation für mich, den Podcast weiter zu betreiben und die Augen aufzuhalten nach spannenden Podcast-Gästen und Themen, die euch dann auch entsprechend inspirieren können. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.